Wir sind ja in dieser Reise durch die Apostelgeschichte und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das unheimlich spannend, weil in der Apostelgeschichte lesen wir von ganz gewöhnlichen Menschen, die mit Gott unterwegs waren und während sie unterwegs waren, Gottes Kraft, Gottes Wunder, Gottes Gnade mächtig erlebt haben. Und heute ist das Thema Berufung. Und das habe ich deswegen so genannt, weil wir jetzt in der Apostelgeschichte 9 sind. Wir wissen, die Apostelgeschichte hat 28 Kapitel. Fürchtet euch nicht, wir werden nicht alle Kapitel wahrscheinlich in der Weise durchgehen. Es ist auch kein Bibelstudium als solches, sondern es ist einfach gedacht, damit wir so die Hauptpunkte, die Wegmarkierungen, die Wegweiser so ein bisschen in diesen Kapiteln sehen und mitnehmen können. Und was interessant ist in der Apostelgeschichte 9, was wir dort lesen können, und ich denke, die meisten von euch wissen, worum es geht, da geht es um die Bekehrungsgeschichte von Paulus, von dem mächtigen Völkerapostel, den Gott wie wenige andere in seiner Zeit gebraucht hat. Und interessant ist, dass er ab dem Kapitel 9 zunehmend oder mehr und mehr die zentrale Figur wird in der Apostelgeschichte und in den Vordergrund rückt. Und es beginnt eben mit seiner Berufungsgeschichte, deswegen das Thema Berufung. Und heute wollen wir uns eben ansehen, wie Paulus seine Berufung bekommen hat und was wir daraus für uns entnehmen können. Weil darum geht es ja immer, dass wir Dinge für unser Leben entnehmen können und anwenden können, einsetzen können. Und ich möchte nur ganz kurz, ich möchte nicht die ganzen Kapitel lesen, sondern nur die ersten 5 Verse, einfach um uns das in Erinnerung zu rufen, worum es hier in der Geschichte geht. Wir wissen ja, Paulus war ja der stärkste Widersacher, der Gegner der Gemeinde Jesu. Er war ständig dabei, Wege zu finden, wie er die jungen Christen, die Neubekehrten, wie ihnen das Leben so richtig schwer machen konnte und sie drangsalieren konnte und sie einlochen konnte, ins Gefängnis bringen konnte, wegen ihres Glaubens an Jesus. Und dann lesen wir hier, und das ist so ganz dramatisch, wie das hier dargestellt wird und ausgedrückt wird von Lukas, dem Arzt. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Also ich finde das sehr interessant, diesen Ausdruck. Er schnaubte Drohungen. Der war so richtig in Rage. Er war so richtig in Fahrt. Stellt euch vor, jemanden, der so richtig intensiv aggressiv, agromäßig drauf ist und in Fahrt ist und sagt, die werde ich mir vorknöpfen, die werde ich einlochen, alle, die Jesus Christus bekennen. Und er ging zu den hohen Priestern und er bat sich von ihnen Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Also nichts damit schon von Frauen und sowas. Ich denke mir, Kinder, ältere Leute, es war ihm ganz egal, alle wurden schonungslos, erbarmungslos in den Knast gebracht, wenn es nach Paulus ging. Jetzt kommt's. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich, dieses Wort plötzlich ist hier wichtig, plötzlich aus dem Nichts, völlig überraschend, umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte seine Stimme, eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. So eine dramatische Bekehrung hat nicht jeder. Paulus fiel zu Boden und wir wissen aus dem Zusammenhang, er war blind. Das Licht, was er sah, hatte so einen Effekt auf ihn, dass er sogar physisch erblindete. Er konnte nichts mehr sehen. Dramatik hoch 3. Das war sein Anfang mit dem Glauben. Und was wir hier sehen ist, darauf möchte ich unser Augenmerk richten, hier einleitend, wie wir bei dieser Geschichte sehen, nahm seine Berufung ihren Anfang in einer Begegnung und wurde schließlich bestätigt durch die Befähigung. Ich hatte ja gesagt, was sind die 3 Bs? Hier sind die 3 Bs, Begegnung, Berufung, Befähigung. Mittendrin ist eben die Berufung. Und das ist so, wie es immer funktioniert. Es läuft immer in der Bibel nach demselben Schema ab. Menschen begegnen Gott, sie werden berufen und werden befähigt, um gewisse Dinge zu tun. Das kann man überall sehen. Ob es bei Moses so ist, bei Gideon, bei den Propheten oder bei allen Jüngern. Das ist immer der gleiche Weg. Die Berufung folgt immer der Begegnung und mit der Berufung kommt die Befähigung. Das ist so dieses Dreiergespann. Das ist so ermutigend zu sehen, weil wenn Gott uns zu etwas beruft, dann macht er das ganz klar. Und Paulus, manchmal beneide ich Paulus, weil sein Bekehrungszeugnis war so mächtig, der konnte nie wieder vergessen. Das war so real für ihn, das hatte er nie wieder vergessen. Ich glaub ja nicht, dass Paulus eine Sekunde gezweifelt hat, dass Jesus Christus real ist. Und er brauchte das natürlich auch, weil, guck mal, wenn du seine Geschichte liest, der wurde ständig angefeindet. Er wurde sogar gesteinigt, sodass man dachte, dass er tot war. Er wurde auf brutalste Weise wurde ihm widerstanden, aber der Glaube, die Realität der Begegnung mit Jesus Christus machte den Unterschied in seinem Leben. Und ich denke, das ist das auch, was auch wir rausnehmen können. Wir müssen Jesus begegnet sein, nicht nur verstandesmäßig bejahen, dass er Jesus, dass der Herr ist, sondern diese Kraft der Auferstehung erlebt haben, so wie, nicht vielleicht nicht so dramatisch wie Paulus, aber in irgendeiner Form. Und wenn ich mein eigenes Leben zurückdenke, weiß ich, das gibt mir Triebkraft bis zum heutigen Tag. Ich erinnere mich immer noch an das Jahr 1980, wo ich in dieser Nacht alleine durch den Wald ging und Jesus mir begegnete. Also ich kann das nicht anders erklären. Und von dem Zeitpunkt wusste ich, dass Jesus ist der Herr und für diesen Gott will ich leben. Und da war ich 16 Jahre alt, jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich jetzt bin. Aber passt auf, ich habe mein Geburtstag am Ende des Jahres. Von daher, ja, gut. Also, das ist dieses Prinzip. Und wenn Gott beruft, und das ist die Ermutigung, wenn Gott uns etwas aufträgt zu tun, dann befähigt er uns auch, rüstet uns aus, gibt uns alles, was wir brauchen, um das zu erfüllen. Er wird niemals etwas von uns verlangen zu tun, was wir nicht schaffen können. Das ist die Ermutigung. Jetzt ist die Frage natürlich, ist denn dieses Thema Berufung überhaupt relevant für mich? Vielleicht denkst du, ja, das ist Paulus, ganz klar, aber ich bin ja gar nicht im vollzeitlichen Dienst. Ich will auch gar nicht in die Mission gehen. Ich will einfach nur in Münsingen mein Leben leben und es mir irgendwie gut gehen lassen und ich bin zufrieden, worin ich bin. Und ich möchte dir sagen, doch, das Thema Berufung gilt auch für dich. Weil Gott, müssen wir verstehen, Gott hat mit jedem einzelnen Menschen, mit jedem von uns eine ganz spezielle Absicht, egal wo wir gerade stehen im Leben. Und das hat nichts mit Vollzeit oder Teilzeit, das hat nicht mit geistlichem Dienst oder weltlichem Dienst zu tun, wenn man das so sagen kann. Und das ist auch interessant, wenn man den Begriff Berufung einmal sieht, was für ein Wort kommt in diesem Wort Berufung vor? Beruf. 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 Und Ruf, ja, weil man gerufen wird, etwas zu tun. Das ist der Hintergrund von dem Wort. Und früher hat man, vor langer Zeit hat man darüber gesprochen, es gab einen inneren Beruf, da dachte man sich das so, dass der geistliche Dienst ist, wo Gott eine Berufung gibt. Und dann gab es einen äußeren Ruf, das war die weltliche Tätigkeit. So hat man das früher gesehen. Und dann kam Martin Luther und sagte, und er verband das, und er sagte es, jede Tätigkeit, weil das hat er im Neuen Testament so gesehen. Jede Tätigkeit, die wir tun, ist eine Berufung. Also es geht jetzt nicht um vollzeitlich oder so, sondern es geht darum, alles, was wir tun, sollten wir tun mit einem Bewusstsein der Berufung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anerkennen, dass der Beruf, den wir tun, mehr ist als nur das Mittel zum Zweck, zum Geld verdienen, zum Überleben und uns vielleicht Geld zu verdienen, damit wir Freitag, Samstag, Sonntag schön endlich das Wochenende genießen können, sondern der Beruf ist eine Berufung und wir sollen deswegen unsere Berufung ausleben im Beruf. Übrigens, Mutter und Hausfrau zu sein, ist auch ein Beruf, ist auch eine Tätigkeit, das darf man nicht vergessen, weil wir denken ja immer nur an die Arbeitsstelle, an das Geld verdienen. Aber die Mütter, die tun einen mächtigen Dienst. Und wir werden jetzt irgendwann, werden wir einen besonderen Tag haben, um die Mütter zu ehren. Ja, und dann gibt es den sogenannten Muttertag. Und Mutter und Hausfrau zum Beispiel zu sein, oder heute muss man ja sagen, wie sage ich das, Vater und Hausmann zu sein, das gibt es ja heute auch, ja, ist eben auch ein Beruf, weil es eben mit einer Berufung zu tun hat. Die Frage ist jetzt, wie können wir unsere Berufung erkennen, ergreifen und darin leben? Und dazu wollen wir jetzt nochmal zurück zu der Geschichte des Paulus gehen, zu der Bekehrungsgeschichte, aber sie uns ganz bewusst einmal ansehen an einer anderen Stelle, nämlich in der Stelle, wo er sie selbst erzählt. Da werden wir gleich etwas Interessantes sehen. Und zwar, Paulus hat ja, also dreimal lesen wir in der Postgeschichte von der Bekehrung des Paulus, die gleiche Geschichte in drei Begebenheiten. Einmal wird sie erzählt am Anfang, was wir gerade gelesen haben, Kapitel 9. Und dann später erzählt Paulus, wo er sich verantworten muss vor den Juden, vor der Obrigkeit, seine Bekehrungsgeschichte. Und er erzählt dieses Ereignis. Und da lesen wir zum Beispiel hier, und das, da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, weil wir hier etwas entdecken aus seiner Perspektive, was hochinteressant ist, wenn es um das Thema Berufung geht. Es heißt hier im Vers 8, also Apostelgeschichte 22, die Verse 8 bis 10, da sagt Paulus, erzählt, er ist vor den aufgebrachten Menschenmengen in Jerusalem, vor den Juden, und er erklärt ihnen etwas hier. Er sagte, erzählte, ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Was wir hier lesen, ist, dass während er Jesus begegnet, dieses Licht ihm begegnet und die Stimme zu ihm kommt, während dieser Begegnung reagiert Paulus auf diese Begegnung, indem er Jesus einige Fragen stellt. Er fragte hier, wer bist du? Und er fragte, die zweite Frage war, was soll ich tun? Und wir werden auch noch hören, eine dritte Frage, die in dem Zusammenhang wichtig ist. Und diese Fragen sind eigentlich die wichtigsten Fragen, die wir generell als Mensch fragen können. Und besonders Gott fragen können und auch sollten. Das sind die wichtigsten Fragen für ein jedes Leben. Und ich möchte ganz kurz nur auf drei Fragen, die wichtigsten Fragen eingehen. Frage Nummer eins, die Paulus fragte, ist, wer bist du? Mit anderen Worten könnte man auch sagen, für wen lebe ich eigentlich? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Für wen lebe ich? Für wen? Nicht für was, sondern für wen? Weil unser Glaube ist ein persönlicher Glaube. Unser Gott ist nicht, wir leben nicht für ein religiöses System oder für ein Ritual. Wir leben für eine Person, die sich in Jesus Christus offenbart hat. Und diese Frage, wer bist du, Herr? Ich will dich kennen, wurde zur Lebenspassion von Paulus. Es gab nichts, was ihn mehr antrieb als diese Frage, Gott, wer bist du? Ich will dich kennenlernen. Wer bist du? Und er sagte sogar, das sind ziemlich heftige Worte, er erklärte das. Um dieser Frage willen, um darauf ständig eine Antwort zu bekommen und mehr davon zu hören, wer Gott ist, erachte ich, sagt er im Philipperbrief, alles andere, in meiner Bibel steht, für Dreck. Aber dieses Wort, was hier steht, ist eigentlich das Wort, was für dumm, für Mist, für Tierausscheidungen gebraucht wird. Ja, das heißt, er sagt, also das kannst du selbst einsetzen. Ja? Manchmal ist es, manche Worte sind ja nicht jugendfrei, so wie man das sagt. Ne? Und ja, du kannst ja selbst einsetzen, was du da möchtest. Ich achte alles andere für Pünktchen, Pünktchen und so weiter. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Das war Paulus. So entschlossen war er, ihn, Gott, mehr kennenzulernen. Und die Frage natürlich hier, die er richtet an Jesus, wer bist du, ist natürlich eine Frage nach dem Sein, nach Identität. Und ganz interessant ist, dass diese Frage beschäftigt jeden Menschen, ob er an Gott glaubt oder nicht. Und die Suche jedes Menschen ist eigentlich die Suche nach Identität. Wer bin ich eigentlich? Und wisst ihr, woran das liegt? Weil wir Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind, also im Gegenüber, als Gegenüber von Gott, im Angesicht Gottes geschaffen, oder im Ebenbild, im Gleichnis Gottes geschaffen sind, wie es heißt in der Schrift. Und im Anschauen seines Angesichts, also wenn wir ihn ansehen, nur dann, wenn wir ihn sehen und wenn wir ihn erkennen, wie er ist, nur dann entdecken wir unsere wahre Identität. So hat Gott das gemacht. Nur dann, wenn wir ihn anschauen, wenn wir erkennen, wer er ist, verstehen wir letztendlich, wer wir sind, weil wir sind in seinem Angesicht, Ebenbild geschaffen. Und das ist wie, und das, Paulus sagt das, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, während wir ihn anschauen mit aufgedecktem Angesicht. Und deswegen, und das ist der Grund, ihr erinnert euch vielleicht, dass es in der Schrift eine Phrase gibt, die hört man ganz, die liest man ganz oft, besonders im Psalm, da heißt es immer wieder, suchet mein Angesicht, suchet mein Angesicht. Und da heißt es zum Beispiel im Psalm 27, Vers 8, suchet mein Angesicht, heißt es als Erwiderung, dein Angesicht, Herr, suche ich. Ja, Gott ruft uns und zieht uns, lockt uns, sein Angesicht zu suchen, und wir erwidern, Herr, ich suche dein Angesicht. Wir suchen nicht Gottes Hand, nicht seine Füße, nicht irgendetwas an der Göttlichkeit, sondern wir suchen sein Angesicht. Weil wenn wir sein Angesicht sehen, werden wir letztendlich zutiefst erfüllt, weil wir die Identitätsfrage für uns klären. Wir entdecken, wer wir eigentlich sind. Und es gibt nichts Befriedigendes als das. Zweite Frage. Und diese Fragen, glaube ich, sollten uns begleiten, auch in dieser Zeit. Ständig eigentlich auch, aber jetzt vielleicht, jetzt so in diesen nächsten Tagen, diese ganz einfachen Fragen möchte ich euch ermutigen, immer wieder auch euch zu stellen. Zweitens, was soll ich tun? Und hier geht es natürlich darum, die Frage, für was lebe ich? Nicht nur für wen, sondern für was lebe ich? Für was leben wir eigentlich? Das ist ja die Frage nach dem Tun. Nicht nach dem Sein, sondern nach dem Tun. Praktisch steht das für Hingabe. Und das Interessante ist, je besser wir die erste Frage beantworten können, die lautet, wer bist du? Je besser wir das beantworten können, desto mehr wird sich die zweite Frage, Frage 2, für was lebe ich eigentlich, klären. Das ist so stark. Das heißt, die Berufungsfrage, herauszufinden, wozu wir berufen sind, da gehst du nicht zum Arbeitsamt oder zum Berufsvorbereitungsjahr oder du googelst oder was mag ich denn gerne arbeiten. Das ist viel zu kurz gedacht. Da, wo du wirklich deine Berufung erkennst, wo du deinen Lebenszweck feststellst, ist, wenn du die erste Frage klärst. Und dann kommt es eben zur Klärung der zweiten Frage. Die Frage des Tuns ist ja natürlich auch verbunden mit der Frage das lesen wir in der Schrift, mit der Frage nach seinen Wegen. Ja, das ist auch ganz oft so in den Psalmisten, liest man das, in den Psalmen liest man das sehr häufig. Zeige mir, Herr, deine Wege. Lehre mich deine Wege. Zeig mir, was ich tun soll. Zeig mir, wofür ich lebe. Was mein Lebenssinn ist, meine Lebensaufgabe ist, mein Zweck ist. Da geht es natürlich mehr als Führung, weil diese Frage, zeige mir deine Wege, drückt eigentlich aus, eine Entschlossenheit, eine Bereitschaft für die Absichten Gottes leben zu wollen. Weil Jesus will eben nicht nur deine Lebensversicherung sein. Er will nicht nur dafür sorgen, dass es dir gut geht. Er will nicht nur deine Lebensversicherung sein, sondern er will deine Lebensmitte sein. Er will derjenige sein, um den sich alles in deinem Leben dreht. Und deswegen möchte er, dass wir diese Fragen stellen. Was soll ich eigentlich mit meinem Leben tun? Was soll ich damit anfangen? Das hat Paulus gemacht und das sollten wir auch tun. Die dritte Frage, die schließe ich aus dem, was Paulus erlebte und aus dem, was er tat und die für uns sehr interessant ist, und damit möchte ich schließen auch. Drittens, wie kann ich dich verherrlichen? Das ist die Frage danach, wie ich lebe. Wie lebe ich? Und hier geht es um natürlich, in dieser Frage geht es um die Ehre Gottes. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, bei allem, was wir tun, bei allen Entscheidungen, bei allem, was wir irgendwie, wie wir uns irgendwie Verhalten positionieren, dass wir die erste Frage, die wir uns immer stellen sollten, ist, sollte immer sein, verherrlicht ist Gott? Verherrlicht ist Gott? Kann ich das, was ich tue, zur Ehre Gottes tun? Tragen meine Lebensentscheidungen dazu bei, dass er geehrt wird? Erfreut ist das Herz Gottes? Das ist, wir wollen immer wissen, also die falsche Frage, die normalerweise, wie es geht, ist so, wir Christen auch sehr gesetzlich. Ja, und die Frage eines gesetzlichen Christen ist, darf ich das? Darf ich das? Oder wie weit darf ich gehen, dass ich nicht meine Errettung verliere? Wie weit darf ich gehen, dass Gott nicht zornig ist und ich gerichtet werde? Das sind so die Fragen eines religiösen Menschen, eines religiösen Christen, wohlgemerkt. Das sind die falschen Fragen. Wir sollten nicht fragen, wie weit darf ich gehen? Ja, wie weit darf ich gehen, damit ich nicht über die Linie gehe und dann in Sünde falle? Das ist die falsche Frage. Da haben wir uns schon falsch positioniert. Die Frage sollte sein, ist das, was ich tue, geschieht das zur Ehre Gottes? Verherrlicht es Gott? Meine Beziehungen, die ich habe, die Zwischenmenschbeziehungen oder meine Freundschaft zum Beispiel, verherrlicht die, verehrt die Gott? Und wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, wunderbar. Wenn du nur das leiseste Gefühl hast, dass diese Frage du nicht mit Ja beantworten kannst, dann solltest du überlegen, ob das das Richtige ist, diese Beziehung. Oder wenn du dir, manchmal fragen sich Leute, wenn sie vor dem Computerbildschirm sind, ja, darf ich das? Ihr wisst ja, Sünde ist nur ein Klick entfernt. Ich habe Zahlen gelesen, es ist schockierend. Man sagt, dass 2/3 von christlichen, ich hoffe nicht nur Männern, ich denke Frauen sind weniger, aber sind auch schon betroffen, dass 2/3 der christlichen Männer in Pornografie gefangen sind. Und der Grund darum, warum das so zugenommen hat, ist, dass es so leicht geworden ist, einfach Klick und au. Ja? Und wenn man nur das versucht zu klären mit, ich darf das nicht, da hat man sowieso schon verloren. Dann willst du nämlich überlegen, ja, wie lange, eine Sekunde, zwei Sekunden, Schluss machen jetzt oder wie auch immer. Das ist ganz schwierig. Frage dich zuallererst, verherrlicht es Gott? Diese Website, wenn ich darauf gehe, wird Gott geehrt? Und du weißt sofort genau, nein, es verehrt nicht Gott. Und dann sagst du, tschüss, auf Nimmerwiedersehen, hier werde ich nie wieder hingehen. So, ich denke, so ist ein sehr guter Umgang mit diesen Dingen. Das war nur als ein Beispiel. Ich mag das, wie das, es gibt das sogenannte Westminster-Bekenntnis. Es ist ein Katalog gewesen von Lehrsätzen, Glaubenssätzen, die man vor ein paar hundert Jahren aufgesetzt hat in der presbyterianischen Kirche in England, um den Glauben klarer zu katalogisieren, damit man weiß, eigentlich, woran glaubt man. So eine Art Glaubensbekenntnis. Und dann gibt es eine Version, das ist die gekürzte Version. Und da gibt es die erste Frage, die besteht nur aus Fragen. Und die erste Frage ist, die gestellt wird, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und dann kommt die Antwort gleich. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihn zu erfreuen. Ich denke, das ist ein total starkes Motto. Das ist das, was Paulus auch sagt zu den Korinthern. Ihr seid um einen Preis erkauft, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib oder mit eurem ganzen Leben. Das ist ja das, was das beinhaltet. Und wenn es unsere Lebensaufgabe ist, Gott in allem zu verherrlichen, dann ist auch jede Tätigkeit, egal was wir tun, dazu geeignet. Dann gibt es eben nichts, und das ist das Schöne, es gibt nicht das, das ist weltlich, das ist geistlich, das ist profan, das ist heilig. Das brauchen wir gar nicht tun. Jede Tätigkeit ist dazu geeignet. Quasi mache jeden Handgriff, jeden Schriftzug, jede Tastatureingabe, jeden Abwasch, jeden Putzdienst, sehr gut, jeden Putzdienst zu einem Akt der Anbetung. Ja, yeah. Also wer putzt schon gern? Es gibt ein paar Leute, die das tatsächlich vielleicht als ein Hobby ansehen. Aber wenn wir das verstehen, dass wir das zur Ehre Gottes machen können, zu putzen, dann können wir das auch mit Freude und mit Leichtigkeit machen, stimmt's? Also so geht es mir zumindest. Und mir gefällt es, ihr kennt vielleicht den Film Die Stunde des Siegers. Wer kennt den Film? Die Stunde des Siegers, Chariots of Fire. Das ist ein ganz starker Film über Eric Liddell. Das ist eine Begebenheit, 1924, Olympische Spiele in Paris. Eric Liddell ist ein schottischer junger Mann aus christlichem Elternhaus und er ist ein unheimlich guter Läufer. Und er wird ausgewählt für die Olympischen Spiele 1924 in Paris und entscheidet sich dann um seines Glaubens willen, nicht bei dem entscheidenden Lauf anzutreten und damit seine Aussichten auf die Goldmedaille fallen zu lassen. Also ganz interessante Geschichte, unheimlich interessant. Also wirklich immer noch ein toller Film. Aber er sagte etwas, und zwar in dem Moment, wo seine Schwester, er kam aus einer Missionarsfamilie, die Missionare in China waren, und seine Schwester sagte zu ihrem Bruder Eric, du hast doch gesagt, dass du in den Missionsdienst gehen willst. Gib dich doch nicht dem Sport hin, gib dich doch nicht dem Laufen hin. Und wisst ihr, was Eric Liddell sagte zu seiner Schwester? Und das ist ein ganz starker Ausdruck. Er sagte, Gott hat mich schnell gemacht. Und wenn ich laufe, dann sehe ich, wie das Herz Gottes sich freut. Das hat er gesagt. Ich spüre sein Wohlgefallen. Und es gibt nichts Besseres, als das zu erleben, dass bei dem, was du tust, egal was es ist, du sein Wohlgefallen spürst. Wenn du kochst in der Küche, wenn du gerne kochst und du spürst sein Wohlgefallen, dann mach es hingebungsvoll. Wenn du spürst, du liebst es, anderen Leuten zu dienen oder irgendetwas zu machen, dann tu es hingebungsvoll. Egal was es ist, tu es hingebungsvoll in dem Bewusstsein, du erfreust das Herz Gottes. Ich denke, es gibt nichts Erhebenderes daran. Ja? Ich möchte euch was erzählen. Judith und ich sehen regelmäßig, da gibt es so eine ganze Reihe, in YouTube kann man das sehen, das ist so eine Serie, Grenzenlos, das ist so ein Reisemagazin. Du wirst eigentlich um die ganze Welt geführt, du kannst überall mitgehen. Das ist so ein typisches Reisemagazin, aber was besonders ist, sie haben so etwas Besonderes dort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sie machen das immer so ein bisschen nicht so 0815, also nicht so standardmäßig. Immer schöne Ziele, aber die Menschen, die sie begleiten oder von denen sie berichten, das sind immer ganz interessante Menschen. Ganz unterschiedlich. Manchmal sind das Fischer in Kalabrien oder es sind, letztens waren es Bonbonmacher aus Dänemark, Hotdog-Verkäufer und so weiter und so fort. Und was ganz bezeichnend ist, wenn man das mehrmals sieht, diese Sendung, dann kommt das so ganz deutlich rüber. Dann merkt man das. Dann werden die interviewt und was sie immer sagen ist, ich liebe es. Ich habe so eine Leidenschaft dafür. Meine Vorfahren haben das schon gemacht und ich liebe es auch zu machen, diese Tätigkeit. Also manche Tätigkeiten denke ich, wie kann man das lieben? Ja, das ist also wirklich, also es wird mich überfordern, da zu sagen, dass man da eine Passion für entwickeln kann. Aber es ist faszinierend zu sehen, wenn Menschen etwas tun, egal ob eine niedrige Tätigkeit oder eine gehobene Tätigkeit, es spielt keine Rolle. Wenn du Toiletten putzt und das mit Freuden für den Herrn tun kannst, dann ist das ein starker Dienst. Und es verherrlicht, es dient zur Ehre Gottes. So, hier sind wir nun mit diesen drei Fragen. Es geht um das Thema Berufung. Die erste Frage ist, wer bist du? Die zweite Frage, was soll ich tun? Und die dritte Frage, wie kann ich dich verherrlichen? Diese drei Fragen möchte ich einfach so mal in den Raum stellen und möchte am Ende dieser Zeit einfach euch fragen, wie geht ihr damit um? Was bewirkt das in euch? Was bricht euch dort an? Wie habt ihr das erlebt? Gibt es etwas, was ihr dazu sagen möchtet, um uns zu ermutigen als Input? Ja?
Es ist jetzt in der Tat, dass das Chaos mit dem Corona hat angefangen, das dritte Mal, dass man mich in meiner Tätigkeit bestätigt. Ich habe als 5-jähriges Modi ein Radio geschenkt bekommen von meiner Mutter. Und dann habe ich gewusst, ich möchte Tänzerin werden. Stage-Tänzer. Und ich habe es meiner Mutter gesagt und die hat gesagt, kommt nicht in Frage. Ich war ein extrem musikalisches, musisches und talentiertes Kind. Das hat man mir in meiner Laufbahn x-mal bestätigt. Sie geschaut, dass ich das nicht hätte machen als Beruf. Aber meine Mutter hat gefunden, kommt nicht in Frage. Das Theater ist ein Sündenpfuhl und ich lasse dich sicher nicht einen Beruf lernen, wo du nachher dir durch jedes Bett schlafst, für das du dann auch die Rolle bekommst, die du vielleicht gerne willst. Und ich habe unsäglich gelitten bis zu meinem 20. Lebensjahr, dass ich das nicht durfte. All meine Freundinnen sind ins Ballett gegangen, das ich hatte, und ich durfte nicht. Dürfen. Ich habe von mir im Keller von meinen Grosseltern getanzt, bis ich total kabig war. Und dann mit 20 das erste, was ich gemacht habe, als ich selber bestimmen konnte, bin ich in einer Ballettschule. Und dort hat nachher eine Kollegin von mir Schwangerschaftsurlaub machen müssen und mich gefragt, ob ich Ballett unterrichten möchte. Und ich sagte, ja, eigentlich schon, aber ich habe keine Ahnung. Und so hat mein Weg mit dem Ballett angefangen. Und ich habe lange jetzt immer wieder mir überlegt, ist das wirklich der Platz, wo ich sein soll. Gerade in dieser Corona-Krise habe ich mir überlegt, ja, vielleicht ist das jetzt ein Zeichen, dass ich etwas anderes zu machen soll. Und eben die es noch nicht gehört haben, wir haben in den letzten 2 Monaten 13 neue Kinder bekommen. Einfach aus dem Nichts. Nachher sagt man mir in der Ballettschule immer, es ist extrem wie geduldig, dass du mit diesen Kindern bist. Und wie du dein Feuer da drin hineindrehst und dein Herzblut, das ist außergewöhnlich. Würde ich nie von mir sagen, aber das ist das Feedback von den Eltern. Und Kind, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist einfach ein Talent, ein Geschenk, das ich bekommen habe. Es gibt Kinder, die stürzen rein und kommen mich umarmen oder sitzen mir auf die Knie. Oder merkst einfach, die Connection, die Gott mir zu den Kindern geschenkt hat, die ist dort einfach präsent. Die kann ich dort ausleben. Und ich habe 3 Sachen bekommen in den letzten 2 Wochen. Das eine ist, man soll jedem Menschen die Worte geben, die ihm gut tut. Das ist irgendeine Tageslosung. Und weil die Leute mir immer sagen, ihr sagt immer so Sachen, die uns gut tun. Und ich dachte, okay, ist das auch doch der richtige Weg? Vor 2 Tagen war es, man soll Gott mit diesen Talenten dienen, die man geschenkt hat, bekommen. Also mein Talent ist definitiv mit Kind und zu tanzen. Jetzt kommst du noch. Also ich glaube, ich bin richtig.
Vielen Dank, das ist ein super Zeugnis. Wer möchte noch etwas reingeben, erzählen?
Also, wo du geredet hast vorhin, habe ich so für mich gedacht, erste Frage, wer bist du, für wen lebe ich und so. Alles gut, ist klar. Dann noch die 2. Frage, was soll ich tun, für was lebe ich, alles klar, alles gut, das ist gut. Und 3. Frage, wie kann ich dich verherrlichen? Dann dachte ich, genau. Ich weiss, wie ich dich verherrlichen will. Mittwochmorgen arbeiten, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich sage ein Beispiel, wo arbeiten, die 100%ig arbeiten oder auch die, die teilweise arbeiten. Das ist ja auch ausser dem familiären Kontext, oder? Ja, wie verherrliche ich dich dort? Ich wüsste wie. Und wenn es nicht so geht, wie kann ich mich einbringen? Es ist nicht so einfach wie die ersten 2 Fragen, jetzt für mich persönlich. Mir dünkt es, im Alltäglichen muss ich ihn ja verherrlichen. Oder will ich ihn ja verherrlichen. Und das ist nicht immer einfach. Und dort kommt es dann wirklich, auf Berndeutsch sagt man, auf die Wurst drauf an. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, weil ich gehe her und denke, heute Morgen lasse ich mich nicht beeinflussen, wenn die Negativität von meiner Arbeitskollegin und die Krise und das. Und dann bin ich mit drin und dann kommt es so subtil. Und dann plötzlich gehe ich hey, denke ich, habe ich jetzt gemacht? Hä? Ist das nicht so im Alltag auch bei euch? Das ist so ein Gedanke, den ich einfach herlege. Es ist von mir aus gesehen Ja, nicht immer so einfach im Alltag.
Die Italiener würden sagen, da geht es um la sice. Ist das richtig? Möchte noch jemand irgendetwas dazu beitragen? Noch?
Ich habe viele Sachen, die ich gut kann. Ich kann gut mit Kindern, ich kann gut mit dem Garten, ich kann gut mit Tieren, ich kann gut mit Menschen. Und ich möchte das in Zukunft gerne zusammenbringen. Ich habe einen Traum, eine Vision von einem Hof, von viel Platz, wo man viele Leute kann aufnehmen, platzieren, begleiten, mit vielen Tieren, mit viel aber Platz zum Sein. Ein Gebetsraum, ein Atelier, wo man kreativ sein kann. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie das Gott alles zusammenbringt. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen, aber ja, sehen wir mal. Das gehört auch dazu.
Ich denke, wir sollten diese Thematik heute Morgen abschließen, indem wir persönlich für uns einfach dieses Gebet sprechen und sagen, Herr, wie kann ich dich in diesen nächsten Tagen, in den Tätigkeiten, in den alltäglichen Dingen, wie kann ich dich in diesen Situationen verherrlichen? Wie kann ich dich in meinem Arbeitsplatz, wie kann ich dich in meiner Familiensituation vielleicht, wie kann ich dich verherrlichen? Was bringt dir am meisten Ehre? Wollen wir vielleicht nochmal aufstehen zusammen und das einfach nochmal so als eine Entscheidung festmachen in der Gegenwart Gottes? Einfach so, dass wir uns das nochmal verinnerlichen. Vater, wir danken dir, dass du uns dazu berufen hast, dich zu ehren und dich zu verherrlichen. Und ich bete, dass du uns hilfst, jeden Tag, angefangen auch von heute, ganz neu, dass du uns hilfst, uns dieser Frage zu stellen, dass wir bei jeder Tätigkeit, bei jeder Sache, die wir tun, dass wir uns entscheiden, überlegen, wie kann ich dich am meisten verherrlichen. Auch in den Lebensentscheidungen, die gerade jetzt getroffen werden müssen, auch wie wir uns orientieren, wie wir uns weiterentwickeln oder wie wir uns in jeder möglichen Form vorwärts bewegen. Ich bete, dass du redest, Geist Gottes. Wir wollen für deine Herrlichkeit leben. In Jesu Namen.
In your presence.